Sie hören den Kurier.
Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung des Bank Austria Kunstforum. Das Haus an der Freiung zeigt ab 10. Februar Werke des britischen Künstlers David Hockney zum ersten Mal in Österreich. Neben seinen ikonischen Swimmingpools werden auch Hockneys Landschaftsmalereien, Porträts und Akte gezeigt. Der Brite gilt als einer der facettenreichsten und einflussreichsten Künstler der Gegenwart. Seit mehr als 60 Jahren experimentiert er mit den Medien Malerei, Zeichnung und Grafik. Alle Infos und Karten zu David Hockney Insights gibt es auf www.kunstforum.at.
Der Krieg in der Ukraine hat neben der unfassbaren Auswirkungen auf die Menschen in der Ukraine, die tagtäglich mit Angst, Verlust und Flucht konfrontiert sind, auch weltweit gigantische wirtschaftliche Auswirkungen. Gerade Europa ist wirtschaftlich aktuell stark mit der Frage nach der künftigen Gasversorgung konfrontiert. Einerseits gibt es starke wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland, die Wladimir Putin dazu zwingen sollen, im Ukraine-Krieg einzulenken. Ein Stopp der Importe russischen Gases wäre eine harte Keule gegen Russland. Andererseits ist die Abhängigkeit von russischem Gas in Europa und insbesondere auch in Österreich so hoch, dass ein Importstopp die heimische energieintensive Industrie vor große Schwierigkeiten stellen würde. Natürlich steht auch im Raum, dass Putin selbst die Gaslieferungen nach Europa als Reaktion auf die westlichen Wirtschaftssanktionen einstellt. Das alles treibt die ohnehin bereits gestiegenen Gaspreise aktuell zusätzlich kräftig in die Höhe. Diese Abhängigkeiten beim Gas, ein Ausblick auf die Preisentwicklung und mögliche Alternativen sind auch das Thema des heutigen Kurier Daily Podcasts. Hinter dem Mikrofon hört ihr heute mich, Anita Kiefer. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Fakt ist, die österreichische Abhängigkeit von russischem Gas ist hoch. 80% des hier verbrauchten Gases kommen aus Russland. Den größten Teil davon, 40%, verbraucht die heimische Industrie. Die Gasspeicher sind momentan zu rund 15% gefüllt. Bei einem kompletten Ausfall des russischen Gases wäre die Versorgung nicht lange gewährleistet. Im Falle dieses Worst Case hätten die heimischen Haushalte Vorrang vor der Industrie. Besonders hart getroffen wäre die energieintensive Industrie, also etwa die Papier-, die Zement- oder die Stahlindustrie. IV-Generalsekretär Christoph Neumeier hat kürzlich gegenüber dem Kurier erklärt, dass 10.000 Beschäftigte sofort betroffen wären. Und das ohne die Zulieferindustrie. In der Praxis würde das keinen Stahl für die Autoproduktion, kein Papier für etwa Verpackungen und keine Ziegel für den Hausbau bedeuten. Sehr düstere Aussichten also. Warum die Abhängigkeit von russischem Gas so hoch ist, warum wir einen so hohen Gasverbrauch haben, welche Alternativen es gibt und wie lange es dauern würde, vom russischen Gas unabhängig zu werden, das hat mein Kollege Elias Nadmesnik mit Carola Milgram, der Leiterin der Gasabteilung bei der Regulierungsbehörde E-Control, besprochen.
Frau Milgram, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Milgram, die Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas ist aktuell ja sehr stark diskutiert. Aber warum tut sich Österreich so schwer, vom russischen Gas loszukommen, auch vielleicht im Vergleich zu anderen Staaten?
Wir haben circa 80% unseres Gasverbrauchs, der über Importe aus Russland gedeckt wird. Und das ist einfach historisch gewachsen auch. Wir haben halt diese Verbindung auch mit Russland gehabt. Und das russische Gas war im Vergleich zu anderen Anbietern eigentlich auch immer die günstigste Gasquelle, die wir hatten. Wir haben früher eine höhere Produktion gehabt zum Beispiel, die ist aber stark zurückgegangen in den letzten Jahren. Und wir haben aber auch noch zusätzliche Gasmengen, die wir über Norwegen und Deutschland beziehen. Mhm. Aber die Abhängigkeit von Russland ist mit 80% sehr hoch.
Ist das auch deswegen so, weil der Anteil der Industrie höher ist und somit auch der Verbrauch, dass wir in der Industrie sehr viel Gas brauchen?
Ja, wir verbrauchen sehr viel Gas in der Industrie, wobei wir natürlich auch sehr energieintensive Industrien bei uns haben. Also wir haben ja die Stahlindustrie, die sehr energieintensiv ist, die Papierindustrie zum Beispiel, dann auch Zementindustrie. Also wir haben energieintensive Industriezweige bei uns, die natürlich einen sehr hohen Gasverbrauch haben.
Mhm. Unsere Gasspeicher sind ja aktuell nur zu etwa 15% gefüllt. Wie lange kämen wir denn mit diesem Gas aus, wenn es von einem auf den anderen Tag kein neues Gas aus Russland geben würde?
Naja, wir könnten natürlich diese restlichen Gasreserven noch nutzen. Das ist so ungefähr 1,5 Monatsverbrauch, den wir haben in Österreich noch in der Heizsaison. Das ist natürlich im Sommermonaten und anders, unterschiedlicher. Da würden wir länger weiterkommen mit den Reserven. Aber wir haben ja auch noch eine inländische Produktion. Also das würde auch noch mal die Reichweite praktisch verlängern der Mengen, die wir haben. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeiten, über andere Transportrouten zu importieren. Natürlich, wenn man 100% Importstopp hat von russischem Gas, haben auch die anderen Länder natürlich einen zusätzlichen Gasbedarf und zusätzliche Mengen werden natürlich nicht so stark da sein. Also grundsätzlich könnten wir es nicht komplett ersetzen.
Da stellt sich schon die Frage, warum sind die Gasspeicher nicht voller, weil man baut ja einen Gastank schon, um ihn anzufüllen und nicht immer nur 15% zu haben, weil dann wäre er ja zu groß dimensioniert.
Ja, aber es ist eigentlich ein ganz normaler Wintervorgang, den wir immer sehen. Die Gasspeicher sind ja genau für diese saisonale Speicherung gedacht. Also eigentlich werden sie im Sommer befüllt, sodass man im Oktober, November eigentlich ein gutes Polster hat. Und dann werden sie sukzessive über den Winter halt wieder das Gas wieder entnommen. Mhm. Und das ist eine Optimierung, die man macht, auch mit diesen Handelsverträgen, die da sind, mit den Lieferverträgen, die da sind. Und dass wir jetzt die Speicherstände haben, die wir jetzt haben, das ist durchaus auch in anderen Jahren so gewesen. Also das ist eigentlich ein normaler Vorgang, dass die Speicher am Ende der Heizsaison wieder entleert sind. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Es würde uns auch überhaupt, glaube ich, in einer ganz normalen Situation heute überhaupt kein Kopfzerbrechen machen.
Wie voll sind denn die Gasspeicher zu Beginn der Heizsaison, also im Herbst?
Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben ja eine sehr hohe Kapazität an Gasspeichern, also eine hohe Lagermöglichkeit für Gas. Und das ist ungefähr ein Jahresverbrauch von Österreich. Aber diese Speicherkapazität brauchen wir gar nicht für unsere Endkundenversorgung. Wir brauchen eigentlich nur 20% dieser Speicherkapazität für die österreichische Endkundenversorgung. Das heißt, wir bräuchten eigentlich gar keinen 100% Füllstand, um Versorgungssicherheit zu haben, sondern wir könnten auch einen niedrigeren haben. Mhm. Also wir sind auch mit 60% oder mit 70% eigentlich gut versorgt. Also deswegen ist das auch so gewesen, eigentlich am Anfang des Winters, dass auch dieser geringere Speicherstand nicht unbedingt besorgniserregend sein muss. Also wir werden auch als österreichische Endkunden immer noch sehr gut versorgt. Die Speicher werden ja auch genutzt von ausländischen Händlern zum Beispiel. Die Situation ist einfach jetzt so außergewöhnlich besonders und besorgniserregend, weil wir diesen kriegerischen Konflikt haben.
Mhm. Da wird auf sozialen Medien auch jetzt derzeit immer wieder diskutiert und beziehungsweise dazu aufgerufen, die Gasheizung doch zurückzudrehen um 1 bis 2 Grad, um so wenig wie möglich Gas zu verbrauchen. Aber kann das wirklich viel bringen oder ist das eigentlich nur marginal, weil eben die Industrie ja auch so viel Gas verbraucht?
Ja, es ist sicher marginal. Es ist ein Zeichen. Also ich glaube, da so wird es auch gesehen eigentlich. Es ist natürlich marginal, aber auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn man Energie möglichst effizient nutzt und das in allen Bereichen, wo Gas verbraucht wird. Das ist natürlich bei den Haushalten, genauso bei Industrieunternehmen, also überall, wo man Energie effizienter nutzen kann, weil sie jetzt auch so teuer ist. Ist es auf jeden Fall sinnvoll, auch wenn es nur kleine Mengen sind, die damit eingespart werden können.
Mhm. Gehen wir mal jetzt vom Extremfall aus, dass das Gas knapp wird, einfach weil die Versorgung aus Russland abgeschnitten wird, dann tritt der sogenannte Energielenkungsfall ein, wurde mir gesagt. Aber was bedeutet denn das in der Praxis?
Was bedeutet das in der Praxis? Ja, also es heißt erstmal zum Beispiel, wenn es wirklich so ist, dass 100% Gas nicht mehr kommt aus Russland und wir dann eine Mangellage haben. Also wir beobachten die Situation ja sehr genau. Also wir sind ja dafür zuständig, auch Daten zu erheben und Ähnliches. Und wir machen das gemeinsam natürlich mit der Gasbranche. In der Gasbranche sind die Netzbetreiber dafür zuständig und die der Marktgebietsmanager, das ist eine besondere Rolle, die es in der Gasswirtschaft gibt. Und wir analysieren die Daten, und wenn wir feststellen, nur wenn wir wirklich feststellen, dass es eine Mangellage gibt, also dass zum Beispiel die Stromversorgung beeinträchtigt ist oder Industriekunden nicht mehr komplett versorgt werden können, dann gehen wir weitere Schritte in Richtung Energielenkung. Wenn das zum Beispiel jetzt so wäre, dass es von einem Tag auf den anderen 100% Importstopp wäre, könnten wir uns jetzt auch nur noch aus den Speichern versorgen. Also das würde ja auch erstmal ein paar Tage so gehen. Dann gibt es einfach eine Maßnahmen, die nach und nach in Kraft gesetzt werden. Erstmal freiwillige Maßnahmen, dass wir zum Beispiel wirklich Aufrufe machen, dass man Energie einsparen soll, auch an die Industrieunternehmen und Ähnliches, dann damit jeder versucht, was einsparen kann, was geht, was möglich ist. Und dann, wenn wir dann sehen, dass das nicht reicht, kommen halt mehr Maßnahmen. Also dann kann es auch dazu kommen, dass Industrieunternehmen, die halt nicht so relevant sind wie die Stromversorgung zum Beispiel, das ist ja ein wichtiger Punkt, dass wir auch die Stromversorgung aufrechterhalten, dass die dann zum Beispiel eingeschränkt werden im ersten Schritt. Und dann, wenn das noch nicht reicht, dann immer weiter eingeschränkt werden. Mhm. Aber das ist im Energielenkungsfall dann vorgesehen. Den Energielenkungsfall rufen aber nicht wir, die E-Control, aus, sondern das ist die Bundesministerin Gewester, die dafür zuständig ist. Also dieses Ministerium ist dafür zuständig, um zu sagen, wir sind jetzt in einem Energielenkungsfall und müssen diesen Notfall halt ausrufen.
Wird aber bedeuten, dass zumindest die privaten Haushalte, die mit Gas heizen, da auf jeden Fall bevorzugt werden würden?
Ja, also die Haushalte müssen auf jeden Fall beliefert werden. Es würde natürlich trotzdem Sparaufrufe geben, gibt es ja jetzt auch schon, also jetzt freiwillig sogar schon. Und ich habe gesehen, auch sogar die EU-Kommissarpräsidentin hat heute schon dazu aufgerufen, einfach aus freiwilliger Maßnahme. Aber die Haushaltskunden sind geschützt und müssen in jedem Fall versorgt werden.
Was wird denn das für die Industrie bedeuten, wenn es kein Gas mehr aus Russland gibt? Welche Produkte, die man so allgemein kennt, würden uns in Österreich dann vielleicht auch fehlen oder könnten nicht in Österreich produziert werden?
Ja, also es gibt natürlich als erstes mal die Papierindustrie, die halt Papierprodukte produziert, wobei man müsste natürlich auch sehen, was ist da noch auf Lager vorrätig und Ähnliches. Also im Grunde ist es schon bei den Industrieunternehmen zu sagen, also wir brauchen jetzt unbedingt noch Gaslieferungen, weil wir relevant sind. Aber es ist halt schwierig einzuschätzen. Ja, manche Produkte können ja noch auf Lager sein. Ich meine, im ersten Augenblick würde ich mal sagen, werden wir wahrscheinlich noch nicht so stark beeinträchtigt sein, auch wenn die Produktion erstmal ein bisschen eingeschränkt würde. Wir haben das ja in der Corona-Zeit ähnlich erlebt. Man muss ja auch sagen, auch bei dem Corona-Fall vor 2 Jahren, Mitte März, war es ja so, dass wir auch von einem Tag auf den anderen mal für 4 Wochen alles zugemacht haben. Und dann haben wir erst nach und nach gesehen, dass manche Produkte dann vielleicht nicht geliefert werden konnten und Ähnliches. Also welche Produkte dann genau davon betroffen sind, kann ich jetzt wirklich nicht sagen.
Hätte man die Abhängigkeit vom russischen Gas auch verhindern können? Also anders gefragt, gibt es eigentlich alternative Bezugsquellen von Gas in anderen Staaten, mit denen wir uns auch eindecken könnten, vor allem in dieser Größenordnung?
Also in dieser Größenordnung, wie wir es jetzt gemacht haben, wäre es sicher nicht möglich, weil die Produzenten, die wir sonst noch in Europa haben, das sind zum Beispiel die norwegischen Gasproduzenten, die ungefähr ähnliche Mengen nach Europa exportieren wie Russland. Die haben zum Beispiel schon seit Jahren eigentlich exportieren die das Maximum, was sie exportieren können, und da sind sicherlich nicht keine zusätzlichen Mengen mehr verfügbar. Algerien ist ein großer Exporteur noch, nach Italien zum Beispiel, was natürlich eine Option auch wäre. Und sonst haben wir ja auch schon probiert, also auch Österreich gab es ja Initiativen dazu. Es gab ja auch diese Nabucco-Pipeline, die dann nicht realisiert worden ist, und für Schwarzmeergas. Solche Projekte gibt es auch nach wie vor. Aber es ist natürlich so, dass das alles nicht kurzfristig verfügbar ist. Auch da, das sind da ja auch Gasproduzenten, mit denen man wieder längerfristige Beziehungen dann aufbauen muss. Und das ist jetzt nicht von heute auf morgen ersetzbar.
Konkret gefragt, wie könnte das Gas denn aus anderen Staaten überhaupt zu uns kommen? Denn nach Russland gibt es ja Pipelines, aber nach Algerien wahrscheinlich nicht, oder? Zumindest nach Österreich.
Naja, es gibt schon eine Pipeline, die dann über zum Beispiel Algerien, Tunesien nach Italien geht, also sogar über Sizilien unten und dann nach Norditalien. Also diese Anbindung des europäischen Infrastruktursystems ist eigentlich sehr gut, also der Ausbau. Also wir können tatsächlich aus Italien importieren, auch algerisches Gas. Algerisches Gas kann man auch, wird auch per LNG, also verflüssigtes Gas, transportiert. Da gibt es halt auch in Italien LNG-Terminals. Da gibt es ja auch das Terminal in Kroatien, wo die Anbindung allerdings zu uns erst dann ausgebaut werden müsste. Mhm. Also es gibt schon mehrere Möglichkeiten, dass man auch über andere Transportwege Gas importieren kann. Und wenn man sich das auf der Karte mal anschaut, dieses große Jamalfeld, aus dem wir für Europa ja russisches Gas importieren, das ist, glaube ich, weiter weg als Algerien. Also wenn man sich das wirklich mal von der Entfernung her anschaut, ist Algerien näher als das Feld, aus dem wir jetzt in Russland beziehen.
Wie schaut das aus mit den Staaten im Nahen Osten? Könnten wir hier vielleicht mit großen Tankern, zum Beispiel Flüssiggastankern, könnten wir da auch importieren oder wäre das auch vom Aufwand und von den Kosten eigentlich schon viel zu hoch?
Also der LNG-Markt, also der für dieses verflüssigte Gas, was dann praktisch genauso produziert wird wie russisches Gas jetzt auch ganz normal aus einem Gasfeld und dann wird es ja zur Küste transportiert, dann wird es verflüssigt, dann wird es auf Schiffe verladen und dann an die LNG-Terminals in Europa zum Beispiel dann geliefert und da muss es dann wieder in gasförmigen Zustand gebracht werden und dann wird es eingespeist praktisch in unser Transportnetz. Diesen Markt, den gibt es schon sehr lange. Also das ist jetzt kein neu aufzubauender Markt, sondern es gibt einen sehr etablierten Markt da mit Anbietern aus Katar zum Beispiel, die schon sehr lange auch nach Europa Gasmengen liefern, vor allen Dingen nach Großbritannien. Das gibt es alles, das muss man im Grunde nur ausweiten. Also man muss einfach auf diesem Markt tätig sein. Da gibt es auch sehr viele Gasgroßhändler, die sind das inzwischen. Also es ist nichts, was man neu aufbauen müsste. Es besteht alles und das kann man natürlich machen. LNG ist halt in den letzten Jahren, also verflüssigtes Gas ist halt in den letzten Jahren teurer gewesen als russisches Gas und deswegen haben wir auch nach wie vor diese große Abhängigkeit von russischem Gas.
Welche Alternativen gibt es vielleicht, die wir auch in Österreich anzapfen könnten? Biogasanlagen zum Beispiel oder durch die Wasserstoffproduktion da Gas erzeugt werden? Braucht man hier große Anstrengungen, um diesen Wegfall auszugleichen oder könnten wir hier wirklich sehr schnell mehr Gas erzeugen?
Also kurzfristig ist auch das keine Alternative. Also kurzfristig Biogas ist ja auch eine Energie, eine Gaserzeugung, die basiert auf Abfallstoffen. Mhm. Und da ist das Potenzial natürlich jetzt auch nicht so groß. Man kann es natürlich ausweiten, das ist keine Frage. Aber auch da gibt es ja jetzt erst im EAG, im Erneuerbaren Ausbaugesetz, erst diese Fördermechanismen. Da müssen die Anlagen angeschlossen sein, weil viele Anlagen sind ja zurzeit an die Stromerzeugung, zur Stromerzeugung verwendet und nicht zum Gaseinspeisung. Also da müssen die Anlagen erst angeschlossen werden. Das geht auch nicht kurzfristig. Das wird sicher 2-3 Jahre dauern. Wasserstoff ist wirklich ein Thema, auch jetzt gerade bei den hohen Strompreisen, die wir haben, was auf jeden Fall finanzielle Unterstützung braucht und was aber auch nicht von heute auf morgen dann wirklich uns eine Alternative bietet. Also den Zeithorizont, den wir da sehen, ist so 2030 vielleicht. Also die Alternative zum russischen Gas im Moment ist es auf jeden Fall nicht.
Das heißt, bis 2030, also innerhalb von 8 Jahren, könnte man von russischem Gas unabhängiger werden mit eben neuen Technologien. Mhm. Schon jetzt sind ja die Gaspreise sehr hoch, auch ohne den Importstopp von russischem Gas. Was ist denn Ihre Prognose? Wie weit wird dieser Preis noch nach oben gehen, selbst wenn man weiter russisches Gas bezieht? Das beschäftigt doch sehr viele Haushalte.
Ja, muss ich sagen, beschäftigt uns auch sehr und das Problem dabei ist einfach, dass die Fundamentaldaten, also die wir uns anschauen, das heißt also die Gasflüsse jeden Tag, die Speicherstände, das ist, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist alles eine normale Wintersituation. Also sogar die Gasflüsse sind sehr hoch, sie sind sehr konstant, es kommt ausreichend Gas nach Europa. Die Speicherstände sind niedrig, aber das ist für eine Wintersaison auch normal am Ende, Mitte März. Also alles das zeigt überhaupt nicht, warum der Preis so hoch sein kann. Es ist wirklich diese Angst, die im Markt ist, was passiert. Jetzt natürlich sehen wir auch diese Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen, dass Händler zum Beispiel Probleme haben, also wirtschaftliche Probleme haben, die zum Beispiel mit der Gazprom verbunden sind. Mhm. Also wir sehen schon sehr viele Auswirkungen, die jetzt auch an den Markt kommen. Und der Markt ist einfach sehr irritiert, sehr nervös. Und deswegen sehen wir dann zum Beispiel so Preisausschläge wie in den letzten Tagen, wo der Preis dann plötzlich bis an die 300 Euro pro Megawattstunde geht. Und dann am nächsten Tag, heute ist er schon wieder bei 170. Also es sind schon so Ausschläge, die ganz klar einfach auf einen nervösen Markt hindeuten, der einfach angstgetrieben ist, weil fundamental kann man sagen, es gibt es keine Versorgungsstörung. Es gibt wirklich keine Indikation dafür. Es ist nur diese Angst, was wird passieren? Wird die russische Seite was stoppen? Wird es einen EU-Importstopp geben? Also das wird einfach jetzt, das ist einfach wiedergespiegelt in den hohen Preisen, die wir haben.
Das heißt, es ist aber auch nicht absehbar, dass die Preise so schnell wieder fallen werden, weil die Krise ja auf jeden Fall noch ein bisschen weiter bestehen wird.
Sie werden, das haben wir auch, eigentlich sehen wir auch an diesen Terminpreisen. Die Preise, die wir jetzt halt beobachten, sind immer die Preise am heute, also für Lieferung morgen. Mhm. Aber wenn wir uns halt Preise anschauen, was denken die Händler, wie viel wird das Gas wert sein, zum Beispiel im April oder im Sommer, dann sehen wir schon, dass die Preise auch, diese Preiserwartungen nach wie vor hoch sind. Wenn natürlich jetzt was wirklich ein Durchbruch käme und es wäre ein Waffenstillstand und man würde sich vielleicht auf etwas einigen können, kann es auch sein, dass die Preise halt auch wieder deutlich sinken. Aber sie werden natürlich erstmal auf einem höheren Niveau bleiben, weil wir jetzt ja auch diese beschlossen haben, schon noch als EU, dass wir stärker von russischem Gas unabhängig werden wollen und die Alternativen sind natürlich teurer. Und alles das wird jetzt da schon dafür sorgen, dass das Preisniveau auf einem höheren Niveau bleibt als das, was wir gewohnt waren in den letzten Jahren.
Das heißt, die Zeit des billigen Gases ist so oder so vorbei?
Die Zeit des billigen Gases ist ganz sicher vorbei, erstmal ja. Also für die nächsten 1-2 Jahre ganz bestimmt. Wir haben natürlich auch vorher extrem billiges Gas gehabt, muss man ganz klar sagen. Also wir haben ja die Jahre davor, haben wir Preise gehabt, die waren wirklich extrem niedrig und auch für die Produzenten halt teilweise zu niedrig, dass sie halt auch Gewinne erwirtschaften konnten. Also das ist eine Situation, die werden wir sicher in den nächsten Jahren nicht mehr sehen.
Umso wichtiger wird es wahrscheinlich auch werden, Alternativen zum Gas zu finden. Frau Milgram, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
So leicht kann sich Österreich von der großen Abhängigkeit vom russischen Gas also nicht befreien, erklärt uns Carola Milgram, die Leiterin der Gasabteilung bei der E-Control. Ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist leider aktuell nicht in Sicht. Erst heute Vormittag sind die Gespräche zwischen den beiden Außenministern Sergej Lavrov aus Russland und Dmytro Kuleba aus der Ukraine gescheitert. Es habe keine Fortschritte in dem Gespräch gegeben, so Kuleba. Die beiden Minister hatten sich im türkischen Antalya getroffen. Mit dieser leider schlechten Nachricht bin ich am Ende des heutigen Kurier Daily Podcasts. Über alle aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg informieren wir euch ständig auf kurier.at und in der Printausgabe des Kurier. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn gerne auf Apple Podcasts und Spotify. Wir freuen uns auch über eine Bewertung. Der Schnitt der heutigen Ausgabe kommt von Aaron Ohlsacher. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Anita Kiefer und trotz aller geopolitischen Spannungen wünsche ich euch einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal.